Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Focus Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Hallo und herzlich willkommen zu Focus Europa, dem Europa-Magazin von Radio Dreieckland in Freiburg. Am 24. Oktober 2013 beschäftigen wir uns mit Korruption und Produktsicherheit. In Beitrag Nummer 1 fragt Kollege Sönke nach, was ist organisierte Kriminalität? Er hatte Professor Klaus von Lampe vom John G. College of Criminal Justice in New York am Telefon.
Eine Verordnung bedeutet, dass es schon umgesetzt ist in Gesetz. Und eine Richtlinie bedeutet, es wird an die Staaten gerichtet, die daraus praktisch erst einen Gesetzentwurf herleiten müssen.
Annette arbeitet beim Qualitätsverband für umweltverträgliche Latexmatratzen in Freiburg. Sie erläutert uns den Unterschied zwischen Richtlinie und Verordnung und die Auswirkungen auf Herstellerinnen, Hersteller sowie Vertriebe. Cowpunk liefert uns heute Rattlesnake Deer aus den Vereinigten Staaten, ein Liedermacher, der GEMA-frei auf jamendo.com publiziert. Im Studio heute für euch die Maike. Und wir beginnen wie immer mit den Focus-Europa-Nachrichten vom 24. Oktober 2013.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Pofallas Rückwärtsrolle im NSA-Skandal. Im August hatte der Kanzleramtsminister Pofalla die NSA-Affäre noch für beendet erklärt. Nun muss er diese Feststellung wohl revidieren, nachdem gestern bekannt wurde, dass auch das Handy der Bundeskanzlerin anscheinend abgehört wurde. Der englische Telegraph bezeichnete den darauf folgenden Protestanruf der Kanzlerin als bisher schärfsten Protest eines Staatsoberhauptes seit dem Beginn der Snowden-Leaks. Schon Anfang der Woche hatte die französische Regierung den US-Botschafter in Paris einbestellt, um gegen die ausufernde Überwachung zu protestieren.
Kein europaweiter Schutz für Whistleblower. Die EU-Kommissarin Innenpolitik Cecilia Malmström wies gestern Abend eine Anregung des EU-Parlaments für einen besseren Schutz für Whistleblower in der EU zurück. Das Parlament nahm den vom linken Abgeordneten André Junko vorgebrachten Bericht an, der Menschen besser schützen will, wenn sie innereuropäische Korruption, insbesondere im Finanzsektor, aufdecken. Der konservative italienische Berichterstatter Salvatore Iacchiliono schätzt, dass 4-5% des europäischen Bruttoinlandsprodukts durch Korruption verloren gehen. Eine Menschenrechtsgruppe beim Europarat prüft, ob der Whistleblower-Schutz in die Europäische Menschenrechtskonvention als besondere Form der freien Meinungsäußerung aufgenommen werden könnte.
Großer EU-Gipfel in Brüssel. Kleine Erwartungen. Die Themen reichen von EU-Bankaufsicht über Migration bis hin zur Annäherung an die Ukraine. Allerdings hat die Dynamik der Verhandlungen mit den ersten wirtschaftlichen Erfolgsmeldungen aus Spanien und anderen Krisenländern stark nachgelassen. Eine kommissarische Bundeskanzlerin, die mitten in Koalitionsverhandlungen steckt, trägt dazu Belebung der Dynamik nicht gerade bei. An streitbaren Vorschlägen mangelt es der Bundesregierung jedoch nicht. Mit einem sogenannten Wettbewerbspakt will die Bundesregierung Strukturreformen europaweit durchdrücken. Sonja Ablinger, Abgeordnete der Sozialdemokratischen Partei Österreichs, kommentiert den Wettbewerbspakt gegenüber Radio Dreieckland wie folgt.
Der Wettbewerbspakt ist eine Fortsetzung der gegenwärtigen Krisenpolitik. Im Wesentlichen geht es darum, dass bestimmte Maßnahmen, die die Europäische Kommission den einzelnen Ländern immer nur vorgeschlagen hat, verpflichtend werden sollen. Also wenn sie gewissen Ländern vorgeschlagen hat, ihre Pensionsalter zu verändern beziehungsweise ihr Lohnindexierungssystem zu verändern, dann konnte sie das jetzt immer nur vorschlagen. Und die Europäische Kommission gemeinsam auch mit den konservativen Staatschefs im Besonderen wollen mehr Druck darauf setzen, dass die Euro-Länder verpflichtet werden können.
Rassistische Tradition oder harmloses Kinderspiel? Beim Nikolausfest in den Niederlanden tritt Sinterklaas traditionell mit einer Schar schwarz angemalter Helfer auf, um Geschenke zu verteilen. Nachdem der Vorsitzende einer UNO-Expertengruppe im niederländischen Fernsehen das Fest als rassistisch eingestuft und die Abschaffung gefordert hatte, mobilisierte eine Online-Petition innerhalb von 24 Stunden beinahe 1 Million Niederländer, die ihre rassistische Tradition verteidigen wollen. Die Untersuchung wurde maßgeblich von Niederländerinnen Arbeiterinnen aus den ehemaligen Kolonien Suriname und den Antillen initiiert, weil das Ritual schwarze Menschen als lustige, aber dumme Knechte darstellt. Die Reaktion auf die UN-Forderung beschreibt unser Benelux-Korrespondent Tobias Müller wie folgt.
Ziemlich böse Reaktionen darauf gegeben, wie sich die UN jetzt erdreisten können, sich mit der heiligen niederländischen Tradition, der überaus beliebten Tradition von Sinterklaas und Zwarte Piet zu beschäftigen. Dass Verene Shepherd dann in einem Interview im niederländischen Fernsehsender sagte, dass das Fest abgeschafft werden sollte im 21. Jahrhundert, hat die Gemüter noch viel mehr hochkochen lassen. Und es kam in den letzten Tagen zu sehr, sehr vielen bösen Reaktionen, angefangen von Volkstribunen Geert Wilders über den Premierminister bis zu Hinz und Kunz auf der Straße, die sich echt das Maul zerrissen über die fürchterlichen UN.
Von Piraten zu Hooligans. Die russische Strafverfolgungsbehörden haben angekündigt, die Piraterie-Vorwürfe gegen die 28 Greenpeace-AktivistInnen und zwei freie Journalisten fallen zu lassen und die 30 Gefangenen stattdessen als Hooligans anzuklagen. Die maximale Freiheitsstrafe für Hooligans beträgt 7 Jahre im Gegensatz zu 15 Jahren für Piraterie. Auch einige Mitglieder der russischen Punkband Pussy Riot sind als Hooligans verurteilt worden.
Rezession in Spanien wirklich überwunden? Die Banco de España berichtete am gestrigen Mittwoch, dass Spanien sich endlich aus der längsten Rezession der neueren Geschichte befreit habe. Ein Wachstum von 0,1% im dritten Quartal im Vergleich zum Vorquartal ist allerdings kaum eine Erfolgsmeldung, wenn man beachtet, dass Spanien gerade ein Rekordtourismusjahr vermeldet hatte. Dabei profitiert das Land auf der Iberischen Halbinsel von der unsicheren Lage in Tunesien und Ägypten. Wenn man das dritte Quartal 2013 mit dem dritten Quartal 2012 vergleicht, hat das Wachstum auch schon wieder die falschen Vorzeichen. Über die letzten 12 Monate schrumpfte die Wirtschaftsleistung nämlich um 1,5%. Das waren die Fokus Europa Nachrichten vom 24. Oktober 2013.
Does it sound all right so far?
No.
Shut up.
Some of us were only bound to lose. You know, there's only 2 cures for those unemployed blues. One's a job, the other's a cheap fifth of,
Am gestrigen Mittwoch wurde der sogenannte Krim-Bericht des EU-Parlaments offiziell veröffentlicht, der sich mit den Phänomenen der organisierten Kriminalität, mit Korruption und mit Geldwäsche beschäftigt. In den Medien wurde insbesondere die Angabe aufgegriffen, dass in der Europäischen Union ca. 880.000 Sklavenarbeiterinnen und Sklavenarbeiter sich befinden, von denen geschätzte 270.000 Opfer von sexueller Ausbeutung sind. Fantastische Summen sollen mit organisierter Kriminalität umgesetzt werden. Doch was ist das überhaupt? Radio Dreieckland hat bei Professor Klaus von Lampe vom John G. College of Criminal Justice in New York nachgefragt und interessante Antworten bekommen. Ein Beitrag von Kollege Sönke.
Allein der Handel mit Körperorganen und Wildtieren beispielsweise würde 18 bis 26 Milliarden Euro betragen. Der Menschenhandel, da reden wir von Profiten im Rahmen von 25 Milliarden Euro. Aber was ist das überhaupt, organisierte Kriminalität? Klaus von Lampe beschäftigt sich seit Anfang der 90er Jahre mit diesem Thema. Und zwar war er zu dieser Zeit auf der Suche nach einem Dissertationsthema. Die Doktorarbeit, die er damals verfasst hat, trägt den Titel Organized Crime, Begriffe und Theorien organisierter Kriminalität in den USA, also genau dort, wo er mittlerweile auch lebt und lehrt. Und ganz zu Beginn wollte ich von Herrn Professor von Lampe einfach mal wissen, was organisierte Kriminalität überhaupt ist. Wie definiert man das?
Die große Frage ist erstmal, wie genau man es messen kann, nicht? Also es im Zusammenhang mit diesem Krim-Bericht sind ja auch Wissenschaftler gebeten worden, mal zu ermitteln, in welchen Dimensionen sich das abspielt. Und das Hauptergebnis ist eigentlich, dass man das gar nicht richtig machen kann, nicht zuverlässig. Das ist das eine. Das zweite ist, dass die Delikte, über die man spricht, ja nicht auf der Straße stattfinden oder nur zum geringen Maße, nicht? Was der Handel mit illegalen Gütern, also mit Drogen, mit unversteuerten Zigaretten, mit Waffen und sowas, das findet ja nicht auf der offenen Straße statt, nicht? Das kriegt man normalerweise nicht mit. Illegales Glücksspiel, viel passiert jetzt auch übers Internet. Das ist eins der Kennzeichen, anhand derer man eben so eine Trennlinie macht zwischen Trennlinie zieht zwischen organisierter und nicht organisierter Kriminalität.
Ab wann spricht man denn von der organisierten Kriminalität?
Naja, das ist eine Geschmacksfrage, nicht? Also das ist ein Begriff, der hat sich ja historisch entwickelt, hat viele Bedeutungen, die zum Teil widersprüchlich sind und hat also für mich als Wissenschaftler auch keinen besonderen Wert. Also eine größere Klarheit kriegt man eigentlich erst, wenn man sich von dem Begriff löst und konkret sagt, was man damit anspricht. Und das sind zum einen sind es bestimmte Straftaten, nicht, die nicht spontan impulsiv sind, sondern eher langfristig angelegt sind, auf einer bestimmten Planung beruhen, geschäftsmäßig begangen sind. Dann geht es um Täterstrukturen, nicht, und dann geht es um die Regulierung von illegalen Sphären, wo also Kriminelle das machen, was im legalen Bereich der Staat, die Regierung macht.
Wenn wir uns jetzt die organisierte Kriminalität in Europa anschauen, können wir da sagen, die hat sich verändert in den letzten 20, 30 Jahren?
Ja, es ist schon nicht so ganz einfach. Also erstmal, das muss man sich so ein bisschen vorstellen wie Wolken am Himmel. Ja, die Wolken sehen immer anders aus, aber es sind eben immer Wolken. Ja, und wie viele Wolken sind, hängt dann ab von klimatischen Bedingungen und so weiter. Und ich würde sagen, wenn man sich die Situation in Europa ansieht, und da kann man wirklich weit zurückgehen, im Grunde genommen so bis in die 50er, 60er Jahre vielleicht noch weiter. Da haben sie zum einen bestimmte Straftaten, die begangen werden, weil es möglich ist, die Straftaten zu begehen. Und diese Tatgelegenheiten, die verändern sich natürlich mit der Gesellschaft. Ja, also sie konnten früher Betrügereien, die heute mit E-Mails gemacht werden, wurden früher mit normaler Post gemacht. Nicht, dass dann ein Brief aus Nigeria kommt, wo einem angeboten wurde, dann $1 Million zu verwalten. Und dann wurde einem versprochen, eine 10%ige Provision. Man musste aber vorher selbst, was weiß ich, 5.000 D-Mark irgendwo hin überweisen. Das wird heute eben mit E-Mails gemacht und die Wahrscheinlichkeit, dass man sowas kriegt, ist entsprechend höher. Aber das ist nicht eine Sache, die sich jetzt mit der Ausweitung des Internets, würde ich sagen, so rasant entwickelt hat. Das sind immer so Phasen. Ich würde mal sagen, innerhalb des gesellschaftlichen Rahmens spielt sich eine ganze Menge ab. Es wandelt sich immer wieder, aber ich sehe nicht, dass es eine klare Dynamik in die eine oder andere Richtung gibt. Dass also Kriminalität oder auch organisierte Straftaten insgesamt entweder zurückgedrängt werden oder sich explosionsartig ausweiten. Ich würde sagen, das ist mehr oder weniger auf dem gleichen Niveau geblieben.
Kann ich diesen Zahlen jetzt überhaupt vertrauen? Also sind die schon aussagekräftig oder sagen Sie aus Ihrer wissenschaftlichen Perspektive jetzt, das ist alles ziemlich unsicher?
Also mit solchen Zahlen muss man grundsätzlich vorsichtig sein. Das sind in erster Linie, würde ich mal sagen, politische Zahlen. Es gibt auch traurige Beispiele in der Geschichte, wo Zahlen bewusst gefälscht worden sind. Es wurden also Wissenschaftler gebeten, den Umfang der Geldwäsche zum Beispiel zu schätzen oder den Umfang von Drogengewinnen. Und dann ging das an die politische Ebene und die politische Ebene hat gesagt, mit diesen Zahlen können wir nicht operieren, die sind zu niedrig. Also wurden die dann willkürlich hochgesetzt. Ja, und man muss sich auch fragen, wenn man sagt, so und so viele Millionen oder Milliarden werden umgesetzt in einem Bereich wie Sklavenarbeit, Menschenhandel. Man muss sich immer überlegen, welche Bedeutung das hat. Auf welcher Ebene fallen diese Gelder an und was wird damit gemacht? Das ist im Grunde genommen erweckt es den Eindruck, als wenn da irgendwelche Leute sind, irgendwelche kriminellen Organisationen, die dann tatsächlich über diese Summen verfügen können. Aber das ist eben auch ein falsches Bild, nicht? Das sind Gelder, die fallen auf unterschiedlichen Ebenen an, in unterschiedlicher Höhe. Da, wo die Leute wirklich viel Geld machen, dann sitzen die auf Bergen von Bargeld und können damit letztlich auch nichts anfangen, weil sie die nicht in Wirtschaftskreislauf einführen können, ohne dass es auffällt, dass das kriminelle Profite sind. Das heißt, im Grunde genommen geht es um die Frage, ist da ein Problem, ja oder nein? Und im Bereich Sklavenhandel ist es sicherlich der Fall. Da brauche ich dann nicht mit Millionen oder Milliarden Zahlen, um mich zu werfen. Und es geht eher um die Frage, wo vom System her, von der Struktur her, wo passiert Sklavenarbeit? Wer hat ein Interesse daran, Sklaven zu beschäftigen? Ja, und darum geht es im Grunde genommen. Es geht darum, sich die gesellschaftlichen Verhältnisse anzugucken, die wirtschaftlichen Verhältnisse, die solche Tatgelegenheiten schaffen, die dann von Kriminellen ausgenutzt werden können. Und da reicht es im Grunde genommen, wenn es 5 Sklavenarbeiter in Europa gibt, dann sind es schon 5 zu vielen und man muss sich drum kümmern, nicht? Das ist im Grunde genommen jeder Fall, der ist ein Indikator dafür, in welchem Zustand unsere Gesellschaft ist und dann muss man sich eben drum kümmern.
Aber kann man von einer Transnationalisierung der organisierten Kriminalität sprechen? Also mein plumpes Vorverständnis wäre jetzt gewesen, dass die organisierte Kriminalität früher noch mehr an den Nationalstaat gebunden gewesen ist.
Da kann man aber wirklich weit in die Vergangenheit zurückgehen und schon sehen, dass Straftaten international begangen werden. Es gibt schon sehr lange einen globalen Drogenhandel. Es gibt schon sehr lange einen globalen Menschenhandel. Und die Kriminalität, von der wir hauptsächlich sprechen, findet dann letzten Endes doch im lokalen Bereich statt, weil auch wenn sie grenzüberschreitende Kriminalität haben, dann sind die einzelnen Beteiligten daran nicht besonders mobil. Stellen sich vor, zum Beispiel Menschenschmuggel oder Drogenschmuggel. Die Leute, die gehen natürlich von Land A nach Land B oder die Drogen gehen von Land A nach Land B und auf der Strecke gibt es einzelne Leute, die dann dafür zuständig sind, bestimmte Grenzen zu überwinden. Aber die sind miteinander nur auf der Grundlage von Absprachen verbunden. Das heißt, die gehören nicht zu einer großen Organisation, die jetzt in unterschiedlichen Ländern Dependancen hat und dann den ganzen Prozess durchplant, sondern das sind tatsächlich lokal tätige Täter, die dann grenzüberschreitend miteinander zusammenarbeiten. Und das hat es ja eigentlich auch schon immer gegeben, nicht? Seit es Grenzen gibt, gibt es auch Schmuggler. Und das hat sich natürlich, die Gesellschaft hat sich verändert, nicht? Die Leute telefonieren jetzt miteinander über Handys und schreiben sich keine Briefe mehr. Aber in dem Rahmen, wie sich die Gesellschaft verändert, verändert sich auch die Kriminalität. Die Kriminalität verändert sich aber nicht mehr als die Gesellschaft.
Also es ist eigentlich, kann man schon sagen, aus der freien Wirtschaft Angebot und Nachfrage. Und was nachgefragt wird, ich sag mal, an kriminellen Handlungen, entwickelt dann auch ein Angebot?
Also das Verhältnis von Angebot und Nachfrage, das ist sowohl in der legalen als auch in der illegalen Wirtschaft ungeklärt. Es kann unterschiedliche Entwicklungen geben. Also es gibt zum Beispiel ein Phänomen, der sogenannte Spillover-Effekt. Wenn neue Schmuggelrouten entwickelt werden, zum Beispiel für Kokain. Seit ein paar Jahren geht es über Westafrika zum Beispiel. Und die Leute, die in Westafrika logistische Hilfe für den Schmuggel liefern, die werden auch mit Drogen bezahlt, also mit Kokain. Da haben die auf einmal Kokain und müssen es in Geld umsetzen. Und die pushen das sowas in den Markt rein. Und auf einmal entsteht dann eine lokale Nachfrage für Kokain, die sie vorher nicht gehabt haben. Aber es gibt auch Nachfragen, die da sind, zum Beispiel Drogen, nicht? Praktisch alle Drogen, die wir kennen, waren mal legal. Und es gab eine ganz legale Nachfrage, dann wurden die Sachen kriminalisiert und die Leute wollten es aber trotzdem noch konsumieren und mussten sich dann an Illegale wenden. Früher war es relativ einfach, von einem Land zum anderen zu gehen, weil es überhaupt keine Grenzkontrollen gab. Und heute werden die Grenzen zugemacht, nicht fest in Europa. Da muss man sich eben an Menschenschmuggler wenden, um dann zum Beispiel nach Europa reinzukommen. Straight north to Oklahoma, mind the Oklahoma plains. I'm gonna live like an Okie on the Oklahoma range. Shoot, I am out in a Texas town, waiting for some drugs ain't ever coming around. Well, my leaving ain't the reason for your sour ass plane. You was walking broken hearted like some shit in the rain. I'm just trying to be something mean and tight. Set me in the truck, man, I just gave him a smile. City man, there wasn't much to do. I just sat on my porch while my lady's breast grew. I ain't saying I was innocent, I tricked a cop or two. Now I'm back home with the hometown blues. Down by some railroad boat.
Oh, shit.
Call me a thief, that's because I stole. I surely stole a ride on his train, Karen Cole.
Baby, you're right.
Sicherheit, was ist das eigentlich? Wie sich die Verschärfung von EU-Produktsicherheitsrichtlinien auf die Herstellerinnen und Hersteller sowie die Vertriebe auswirkt, darüber sprach ich mit Annette vom Qualitätsverband Umweltverträgliche Latexmatratzen in Freiburg.
Aus welchen Faktoren bestimmt sie sich eigentlich, diese Sicherheit? Bestimmen die sich aus dem, dass keine Schadstoffe ausdünsten? Aus welchen Kriterien bestimmen denn die Sicherheiten für Kinder oder für uns Menschen überhaupt? Was sind da unsere Interessen und wo gibt es einfach Widersprüche? Jetzt zum Beispiel im ökologischen Bereich zu sagen, wir wollen nachhaltiges Material haben oder im wirtschaftlichen Bereich, die sagen, Hauptsache das Geld stimmt. Und wer bestimmt das jetzt wirklich, wo die Sicherheiten liegen? Können wir das hier national überhaupt noch greifen? Können wir da noch Einfluss nehmen national? Dass in den deutschen Normenkommissionen zum Beispiel darüber beschlossen werden kann, was das tatsächlich heißt, oder haben wir gar keinen Einfluss darauf, wenn jetzt in der EU solche Sachen von der Richtlinie auch zu einer Verordnung werden und damit auch für uns Gesetz werden? Das ist eine ganz offene Frage.
Einen großen Sieg für die Konsumentinnen und Konsumenten in Europa feierte der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz vergangenen Donnerstag. Er befürwortete zwei Gesetzesentwürfe zur Verschärfung von Produktsicherheit und Marktüberwachung. Konsumentinnen und Konsumenten sollen mehr Informationen über die Güter, die sie kaufen, erhalten, wo sie hergestellt und ob sie korrekt getestet wurden. Potenziell gefährliche Güter sollen schneller vom Markt genommen werden können. Zitat: Wir haben versichert, dass Kinder besser geschützt werden und dass es möglich wird, sicherheitsgetestete Produkte mit einem EU-Label zu versehen, sagte die sozialdemokratische Berichterstatterin Christel Schaldemose aus Dänemark. Weiter: Ein anderer großer Sieg ist, dass Herstellerinnen und Hersteller sowie Importeure das Herkunftsland auf ihren Produkten angeben müssen, unabhängig davon, ob sie in der EU hergestellt oder importiert wurden. Das schafft mehr Transparenz in der Produktbeschaffungskette. Grundsätzlich sei es ja durchaus sinnvoll, solche Reglementierungen zum Schutz der Gesundheit und der Umwelt zu verabschieden. Dem stimmt auch Annette vom Qualitätsverband Umweltverträgliche Latexmatratzen e.V. QUL in Freiburg zu. QUL hat seinen Sitz in Köln und hat mehrere europäische Länder als Mitglieder. Doch der Eingriff in die einzelnen Lebensbereiche, wie zum Beispiel das Schlafen, kann auch recht abstruse Formen annehmen. Denn in einem Beschluss der Europäischen Kommission von Juli 2010 zu Kinderbettmatratzen heißt es, diese dürften, Zitat, nicht brennen, wenn sie direkt mit einer Flamme oder einem Funken in Berührung kommen. Wenn sie Feuer gefangen haben, brennen sie langsam und verhindern möglichst lange eine Ausbreitung des Feuers. Brennbare Materialien setzen zudem beim Verbrennen keine giftigen Dämpfe frei. Gleichzeitig, so der Beschluss der Kommission, müssen die Matratzen darauf laufen und Beißen des Kindes standhalten, keine scharfen Kanten aufweisen, logisch. Das Material muss physikalisch so beschaffen sein, dass keine Gefahr durch Einklemmen zwischen Matratze und Bettboden besteht. Die Füllung darf sich nicht dauerhaft so verformen, dass der Bezug seine Spannung verliert, denn dadurch bestehe Erstickungsgefahr. Außerdem sollten Kinderbettmatratzen so gestaltet sein, dass sie den Anforderungen an Hygiene und Sauberkeit genügen, um die Gefahr der Infektion oder Kontamination zu vermeiden. Meine Frage an Annette nun ist, welche Materialien kommen denn da überhaupt noch in Frage?
Ich weiß es nicht wirklich, welche Materialien da in Frage kommen können. Also jetzt als Verband für umweltverträgliche Latexmatratzen sind zum Beispiel Brandhemmer einfach nicht in der Matratze drin. Die dürfen einfach von unseren Kriterien her nicht drin sein. Und dann frage ich mich, welche Stoffe eigentlich dann für Kinder noch zur Verfügung stehen können. Das bleibt für mich auch offen. Das wird auch nicht ganz deutlich aus dieser Richtlinie. Da geben die noch nichts vor dafür.
Aus dem Beschluss der Kommission vom Juli 2010, Zitat, es sollten nach Möglichkeit keine flammenhemmenden chemischen Stoffe verwendet werden. Im Bedarfsfall dürfen nur Stoffe verwendet werden, die im Gebrauch und bei der endgültigen Entsorgung aufgrund ihrer Toxizität gesundheitlich unbedenklich sind. Zitat Ende. Wie geht das?
Diese Richtlinie macht da einen Spagat, wo ich gar nicht weiß, ob er lösbar ist. Die Frage ist ja, was heißt nicht brennbar oder was heißt brennen bei offener Flamme? Wann fängt ein Material an zu brennen? Wahrscheinlich kann man mit entsprechender Wärme und entsprechender Sauerstoffzufuhr jedes Material zum Brennen bringen.
Derzeit ist der Beschluss der Kommission lediglich eine EU-Richtlinie. Das heißt, die einzelnen Staaten sind angewiesen, diese Richtlinie in nationales Gesetz umzuwandeln.
Das ist erstmal eine Richtlinie, das richtet sich direkt praktisch an die Normenausschüsse zur Erstellung von europäischen Normen unter Berücksichtigung von eben verschiedensten Faktoren. Das ist in der Richtlinie festgelegt, welche Faktoren berücksichtigt werden sollen. Jetzt darf nicht brennen, Kinder dürfen sich nicht einklemmen, dürfen nicht ersticken. Da geht's um Einklemmen zwischen dem Bett und der Matratze. Weil eine Matratze ist beweglich und die Bettkante ist hart. Und dann kann es einfach sein, wenn die knicken, wenn die so klein sind. Wobei die ganz klein sich ja einfach das erste halbe Jahr in der Regel noch nicht weit entfernt von der Liegestelle. Die fangen an, sich zu drehen und fangen an zu krabbeln. Manche liegen aber noch ganz ruhig.
Der Trend in der EU geht aber, wie bereits erwähnt, in Richtung Verschärfung der Produktsicherheit. Die beiden Gesetzesentwürfe, die der Binnenmarktausschuss vergangene Woche verabschiedete, sollen in Zukunft die derzeitige EU-Produktsicherheitsrichtlinie ersetzen.
Es wird so oder so kommen.
Anfang November beginnen die Berichterstatterinnen des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz die Verhandlungen mit dem Europäischen Rat. Es soll noch vor Ende des parlamentarischen Halbjahres eine Übereinkunft gefunden werden.
Ich vertrete natürlich nachhaltige Produkte. Das finde ich ist wichtig für uns. Ich versuche das dahingehend auch für mich zu klären, dass da möglichst wenig Schadstoffe da drin sind. Ich versuche auch zu klären, dass letztendlich auch der Produktionsweg nachzuvollziehen ist und die sozialen Bedingungen auch stimmen. Ist aber im Bereich von Naturlatex eine ganz schwierige Situation. Wir kommen ganz langsam dran, dass Einzelne bei uns auch den Latex schon aus FSC-zertifizierten Gummiplantagen haben und auch schon auf die sozialen Bedingungen schauen. Jeder von uns schläft, kann man mal sagen, ein Drittel seines Lebens auf einer Matratze ist notwendig für unser Lebensgefühl. Die Kleinen schlafen ein bisschen länger. Wir Erwachsenen, wir brauchen einfach vielleicht nicht ganz so viel Schlaf. Jeder für sich soll schauen, wie er am besten schläft.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.